für mich geht's in dem Roman in allererster Linie darum, wie man in einer Welt, in der wahnsinnig viel Schlimmes passiert, schafft, nicht wegzusehen, bestenfalls aktiv zu werden und sein Herz offen zu halten, ohne dabei komplett unter die Räder zu kommen.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge nach unserer diesjährigen Sommerpause. Ihr habt euch inzwischen hoffentlich ausgeruht und mit Sonne betankt, mit Reisen und Glück gefüllt, wart womöglich unterwegs und möget gut zurückgekommen sein. Ich freue mich jedenfalls ganz besonders, dass wir uns endlich wieder hören. Denn es sind ganz schön viele Wochen vergangen. Andererseits war da ja das Freigeistern Sommerprogramm eine Premiere mit 4 Folgen Freigeistern Repeat, mit 4 alten Gesprächen, alt natürlich in Anführungszeichen, aus unserem Freigeistern Archiv. Es waren und sind ganz besondere Schätze, die wir da nochmal ausgespielt und wiederholt haben. Sehr viele von euch waren dabei bei den Gesprächen mit Christian Baron, Cornelia Funke, Elisabeth Lechner und Katrin Zschorn und schließlich bei dem Gespräch mit Andreas Steinhöfel. Auch bei Instagram war richtig was los mit Buchtipps eben jener Gäste und mit Sommerlesetipps von mir. Und es sind viele Freigeistern-ZuhörerInnen dazugekommen. Das freut mich natürlich unglaublich. An dieser Stelle danke für eure intensive Teilnahme an dieser Premiere Freigeistern Sommerprogramm Freigeistern Repeat. Das ermutigt und ermuntert uns natürlich sehr, so weiterzumachen. Und ich danke ganz besonders meinem Sohn Benjamin Knödler, der das alles passend zum Sommerferienreiseprogramm aufgegleist hat. Ohne ihn wäre das nie auf den Weg gekommen. Es wäre nie was geworden. Also vielen, vielen Dank. Und jetzt ist der Sommer vorbei irgendwie. Dafür zeigt sich der Spätsommer, der Altweibersommer, von seiner goldenen Seite. Es ist also beste und höchste Zeit für ein neues Freigeistern-Gespräch. Und ich freue mich ganz besonders, dafür die Autorin Jana Fuhrmann als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Gerade ist von ihr im Thienemann Verlag der Jugendroman »Dann kannst du nicht mehr wegsehen« erschienen für LeserInnen ab 13 Jahren. Es ist das Debüt von Jana Fuhrmann. Es ist ein Debüt, das es in sich hat. Und das ist natürlich schon mal per se überaus spannend. Spannend ist der Roman aber auch wegen seines Themas. Denn Jana Fuhrmann nimmt Tierleid in den Blick. Und das ist eine neue, so noch nicht gelesene Perspektive in der Jugendliteratur. Es geht um Tiere, um Tierquälerei, um Ausbeutung und Unterwerfung von Tieren. Aber es geht auch um Tierschutz, Tierrechte, Tierethik. Es geht um Konsumkritik und um mehr Menschlichkeit auch und gerade gegenüber den Tieren. Und es geht um Jella, 16 Jahre. Sie ist eine in der Literatur typische am Randsteherin. Sie wird zu einer, die sich einmischt. Ihr erinnert euch an den Titel, »Dann kannst du nicht mehr wegsehen«, ist ja per se politisch. Jella wird
Aktivistin, sie wird sich radikalisieren, sie wird angesichts des Ausmaßes ihrer Aufgabe einbrechen. Um mentale Gesundheit geht es außerdem. Das ist drastisch, realistisch, am und mit offenem Herzen erzählt. Dass der Jugendroman sein junges Publikum mit Ausmaß und Konsequenz einer brutalen Fleischindustrie genauso konfrontiert wie mit Fragen der Haltung, ist ein Verdienst. Darum habe ich diese 110. Freigeistern-Folge Tierschutzgeist genannt oder Tierschutzgeistern, denn ich glaube, solche Schutzgeister sind dringend nötig. Denn was der Roman verhandelt, ist hochaktuell. Er stellt wesentliche Fragen, sie nun der Autorin stellen zu können und von ihr Antworten zu bekommen, war und bleibt eine unvergessliche Erfahrung. Bevor es nun losgeht, liest Jana Fuhrmann an dieser Stelle zur Einstimmung das Freigeistern-Auftaktgedicht.
Hallo, ich bin Jana Fuhrmann und ich lese ein Gedicht aus dem Lyrikband Über Bäume von Joachim Fuhrmann. Viele Zeiten, da ich vielleicht Gedichtetes oder so hätte haben können, habe ich geschlafen. Doch zuweilen war ich wach. Und hab nur so gelebt, so ganz einfach.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Jana. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Total gern. Mit dir fängt jetzt das zweite Halbjahr sozusagen an. Die Sommerpause ist zu Ende, aber es gibt Dinge, die bleiben. Eines ist der Freigeister und Fragebogen. Damit legen wir los. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ich war eine totale Vielleserin. Also Bücher waren existenziell wichtig für mich. Und ich hatte das Glück, dass ich in einem Haushalt mit sehr vielen Büchern aufgewachsen bin. Meine Mutter hat mir immer abends vorgelesen und meine Eltern hatten und haben auch immer noch in jedem Zimmer Regale bis zur Decke. Also es ist Bücherregale, also es ist wie eine Bibliothek im Grunde mit Kinderbüchern, Jugendbüchern, Klassikern, aktuellen Sachbüchern. Also das war immer ganz toll. Und ansonsten, ich bin auch immer nach der Schule dann gern in die Bücherhalle gegangen. Ich glaube, das nennt man, glaube ich, nur in Hamburg so, ne? Sonst heißt es, glaube ich, öffentliche Bibliothek.
Genau, Stadtbibliothek.
Genau, in Hamburg sind es die öffentlichen Bücherhallen. Und ja, und gerade in der Jugend dann auch so in Phasen, wo ich mich dann vielleicht auch ein bisschen einsam oder unglücklich gefühlt habe, war das Lesen total wichtig für mich.
Kein Wunder, kann man dann sagen, hat es dich irgendwann zum Schreiben gebracht. Dazu später mehr. Jetzt erstmal noch, gibt es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Also als ich wirklich noch ein sehr kleines Kind war, da war das Bleib bei uns, kleiner Bär. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das musste meine Mutter mir auf jeden Fall ständig vorlesen, hat dann irgendwann auch versucht, als ich noch nicht lesen konnte, Stellen zu überspringen. Aber ich habe das natürlich immer gemerkt. Ich weiß nicht, kennt man dieses Buch?
Also mir sagt's nichts.
Okay, also es geht um einen Teddybären, der verloren geht auf dem Spielplatz und andere verlorene Kuscheltiere, die dort in der Nähe unter einem Baum leben, in einer riesigen Höhle, nehmen ihn dann bei sich auf. Und ich glaube, es waren auch sehr die Illustrationen und diese ganzen Höhlen unter diesem Baum und so. Jedes Tier hatte da sein eigenes Zimmer. Das fand ich ganz toll. Naja, und ansonsten halt auch die ganzen Astrid Lindgren-Bücher, Brüder Löwenherz fand ich auch ganz, ganz toll.
Und nochmal kurz zurück zu den Bären. Das hat ja auch was, jemand geht verloren und geht aber nicht ganz verloren, sondern findet einen Platz. Das ist ja irgendwie eine schöne Wahl,
finde genau, ich. Er findet eine neue Familie.
Ja. Gab es denn ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Ja, tatsächlich. Und zwar eins von Michael Ende, den ich eigentlich auch sehr mag. Der hat ein, ich glaube, nicht ganz so bekanntes Buch, zumindest nicht so bekannt wie seine anderen Bücher. Das heißt Lenchens Geheimnis. Ich weiß nicht, kennst du das?
Nie gehört.
Ah, okay. Okay. Da geht es um ein Mädchen, das unzufrieden mit seinen Eltern ist, weil die nicht machen, was es will und ihm immer Sachen verbieten. Und von einer Fee, glaube ich, bekommt es dann Zuckerstücke und immer wenn es den Eltern diese Zuckerstücke, glaube ich, in den Kaffee tut, werden die halb so groß, also werden immer kleiner. Und was mich an diesem Buch erschreckt hat, war zum einen die Illustrationen, die fand ich, also es gibt verschiedene Ausgaben mit verschiedenen Illustrationen, aber da, die fand ich sehr gruselig, beängstigend, weil die so abstrakt waren. Also das Lenchen war auch nicht so sympathisch dargestellt, also vom Erzähler aus. Und ich fand, da war so eine ganz, ganz dolle Entfremdung zwischen den Eltern und dem Kind zu spüren. Eine ganz schlimme Entfremdung, so. Und also keinerlei Wärme oder Nähe. Und das fand ich ganz gruselig.
Das erschreckt, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ist ja schon auch drastisch, die Eltern zu schrumpfen. Immerhin kann ein Kind sich wirkungsvoll wehren. Das gibt's ja sonst auch nicht so oft, aber trotzdem, wow. Da gehen wir doch schnell zu den Lieblingsbüchern, zu den aktuellen. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Und zwar gern aus allem, Kinder-, Jugend-, Sachbuch, Erwachsenenliteratur, was du magst.
Ja, ich bin froh, dass du aktuell sagst und nicht für immer Lieblingsbuch, weil das wäre schwierig. Im Moment lese ich wieder gerne von Karin Duwe, Dies ist kein Liebeslied.
Ah.
Und ich mochte in letzter Zeit auch Pi mal Daumen von Alina Bronski total gerne. Also die bewundere ich sowieso total für ihren ganz eigenen Stil.
Das freut mich, die war ja auch schon bei dir. Ja, genau. Ja. Schön. Und welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Also ich gehe nach wie vor gern in die Stadtbibliothek und nehme mir da immer viel mit. Und da muss man dann ja auch nicht so genau gucken. Also ich lese da viel kurz an und wenn es dann ganz gut ist, dann nehme ich es mit und merke dann aber auch oft zu Hause, dass der Stil mir einfach nicht gefällt und dann höre ich auch sofort auf. Also zuletzt hatte ich mir so ein, als ich mich nicht so wohl gefühlt hatte, mir so ein cozy Weihnachtsbuch geholt. Oh. Also ich will keinen Namen nennen, aber ich konnte es einfach nicht weiterlesen, weil ich die Figuren irgendwie als so flach empfunden habe. Und ja, also der Stil, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, weil ich ganz doll in eine wohlige Stimmung kommen wollte, aber es hat einfach nicht funktioniert.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Also ich habe kein Buch, wo ich mehrfach angefangen hätte und das dann immer schwierig fand oder so. Ich glaube, die meisten, die ich jetzt unbedingt lesen wollte, habe ich gelesen. Schuld und Sühne tatsächlich habe ich nicht gelesen und habe immer mal wieder gedacht, möchte ich eigentlich gerne mal. Und sehr, sehr viele Sachbücher.
Ja. Bei Schuld und Sühne habe ich gedacht, das ist ein super Übergang zur nächsten Frage, die da heißt, ab wann ist ein Buch zu dick?
Ja, also ich glaube, wenn es einem nicht gefällt und man keinen Zugang findet, dann ist jede Seite zu viel. Und ja, wenn es großartig ist, dann sollte es niemals enden. Es kann tatsächlich auch physisch zu dick sein, habe ich gemerkt bei den Tagebüchern von Patricia Highsmith. Da hätten sie einfach mehrere Bände draus machen sollen, denn sowohl ich als auch meine Mutter haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man abends im Bett liegt und das liest, dass einem das ab und zu mal aufs Gesicht drauf fällt, weil es einfach so dick und schwer ist.
Durchschlagende Wirkung, aber eine, die nicht gewollt ist.
Aber inhaltlich alles super.
Top, das ist toll. Du, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Die lautet, viele Zeiten, da ich vielleicht Gedichtetes oder so hätte haben können, habe ich geschlafen.
Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
Das ist wahrscheinlich eine langweilige Antwort, weil sie so ein Star ist, Regina Kehn.
Oh.
Ja, das wäre natürlich toll und vor allen Dingen, man wüsste auch gar nicht, was auf einen zukommt, weil sie ja so vielseitig auch ist. Mhm. Wenn ich so an Bücher aus meiner Kindheit denke, dann würde mich allerdings auch Amelie Glienke richtig freuen, die kleinen Vampirbücher illustriert hat. Die mag ich nämlich auch sehr gerne.
Ja, ist schön. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein? Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ich glaube tatsächlich auch von Karin Duwe. Die hat ja auch mal ein Buch über unseren Umgang mit Tieren geschrieben, Anständig Essen. Also ein autobiografisches Sachbuch, könnte man sagen. Und auch ansonsten mag ich ihre Bücher sehr und ich würde sie gerne mal kennenlernen. Und ansonsten würde ich aber auch bei Alina Bronski nicht Nein sagen oder Anna Wolz.
Toll. Vielleicht kriegt man ja mal ein gutes Trio hin und dann dürfen dafür auch drei Leute zuhören.
Ja, das wäre schön.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Ich würde eigentlich gar nicht sagen, dass ich in Bezug auf Bücher wirklich ein Guilty Pleasure habe. Also in Bezug auf Reality-TV habe ich das auf jeden Fall. Da würde ich das auch so bezeichnen. Aber ansonsten mag ich das da gar nicht, Bücher irgendwie abzuwerten, wenn die zum Beispiel ja einem bestimmten Genre angehören oder als Unterhaltungsliteratur gelten. Mhm. Ich finde, da hat alles seine Berechtigung. Also wenn ich ein Buch wirklich schlecht finde, schlecht geschrieben, dann macht es mir eh keinen Spaß, es zu lesen. Also dann habe ich da eh keinen Pleasure bei. Und aber wenn es gut geschrieben ist, und das bedeutet für mich vor allem halt ja vielschichtige Figuren, aber es kann auch einfach mal wirklich nur in Anführungsstrichen nur ein spannender Plot sein, dann finde ich das gut, egal welchem Genre es angehört, und dann finde ich, dann hat das auch seine Berechtigung.
Welche Kinderbuchfigur brauchen wir heute ganz besonders und warum?
Ich glaube, jede Art von Figuren, die divers sind, die die Normen in Frage stellen, die ganz verschiedene Menschen aus unserer Gesellschaft sichtbar machen. Also nicht nur so die gut bildungsbürgerlichen Mittelschichtsfiguren, die Geschlechterrollen auch in Frage stellen und die Kindern zeigen, wie sie mit sich selbst und mit ihren Gefühlen umgehen können und ihnen bestenfalls auch Empathie beibringen.
Fällt dir zufällig jemand ein, so aus deinem eigenen Lesen? Also jemand, eine Figur?
Zum Beispiel bei Susan Nielsen, ganz toll finde, ist, dass die so im Vorbeigehen alle möglichen Klischees ad absurdum führt oder in Frage stellt. Also, dass sie da gar keine große Sache draus macht, sondern das einfach nebenbei erzählt, dass zum Beispiel der Junge, der jetzt ein Mädchen toll findet, also die Dinge, die er an ihr toll findet, ist dann vielleicht, dass sie, also das sind dann nicht die üblichen Schönheitsnormen oder irgendwas, sondern das kann dem sogar widersprechen.
Da deckt sich dann auch so ein bisschen oder geht dann Hand in Hand das Inhaltliche mit dem Formalen, weil in dem Moment, wo jemand eine Botschaft transportieren muss als Figur, ist es ja dem, was du willst und dir wünschst. Eine vielschichtige Figurenzeichnung steht dem ja im Wege. Ja, ich hätte vorher kurz gedacht, aber du bist zu jung dafür. So jemand wie, heißt sie, also Greta heißt sie, glaube ich, auf jeden Fall Sackmeier von Christine Nöstlinger.
Gretchen Sackmeier, ja klar kenne ich
die. Die so eine ist, die so halt gegen Unrecht aufbegehrt, die eben dann Christine Nöstlinger eben auch mal hier eine Figur ist, die ist von Kindern, die in Genossenschaftswohnungen groß werden und wem eben nicht alles leicht und einfach ist. An die hatte ich kurz gedacht.
Ja, das stimmt total. Also Christine Nöstlinger, die Figuren, die waren mir tatsächlich immer so ein kleines bisschen fremd. Aber nicht deswegen, sondern so wegen ihrer Erzählweise, glaube ich. Ich meine das jetzt gar nicht im Negativen. Aber ja, als Kind habe ich da ein bisschen gefremdet. Aber nee, das stimmt total, was du sagst.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Die Frage finde ich ganz, ganz schlimm, ganz schwer zu beantworten.
Da bist du in bester Gesellschaft. Das finden, also es ist lustig. Manche sagen wie aus der Pistole geschossen irgendwas und andere lehnen sie zutiefst ab. Ich habe sie aber immer noch drin, wie du merkst.
Also ich kenne den Fragebogen ja und habe da natürlich drüber nachgedacht und es kamen wirklich nur schreckliche Sachen raus von Hundebücher, Trash-TV bis hin zu einem pathetischen Kontaktversuch. Also es ist, es wurde wirklich ein Trauerspiel. Deswegen
mach doch ein Trauerspiel voller Gelächter.
Ja. Aber wirklich, also das passt tatsächlich erstaunlich gut sogar.
Ja. Siehst du, das freut mich. Mein Lieblingstitel, mein Lieblingstitel diesbezüglich ist ausgerechnet auch ambivalent von Heinz Rühmann. Der hat seine Biografie oder Autobiografie genannt, das war's. Und das fand ich einen sehr guten Titel.
Ja, ich als Hypochonderin könnte sonst natürlich sagen, wie, was sagt man, was beim Hypochonder auf dem Grabstein steht? Ich hab's euch doch gesagt. Das könnte man natürlich auch machen.
Ja, und zu deinem Beruf passt es übrigens auch nicht schlecht. Finde ich auch Beruf. Schön.
Was meinst du?
Du bist doch Pressesprecherin.
Ja. Eben. Ach so, verstehe. Mhm. Ja.
Ja. Welcher Mensch, dies ist auch schon die letzte Frage des Fragebogens. Treue Freigeister wissen das. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ich würde sehr gern ein Kinderbuch von Sarah Lorenz lesen. Die hat ja in diesem Jahr auch ihr Debüt veröffentlicht. Mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken, heißt das. Und genau, ich glaube, die könnte sehr, sehr gut ein Kinderbuch schreiben, weil sie die Bedürfnisse von Kindern und allgemein Menschen an sich versteht und auch die Schrecken von so mancher Kindheit nachvollziehen kann. Auch aus eigener Erfahrung, glaube ich, und die sich dadurch was ganz Warmes, Liebevolles angeeignet hat und das gut weitergeben kann. Und deswegen, glaube ich, könnte die sehr, sehr gut ein Kinderbuch darüber, wie man Geborgenheit findet, schreiben.
Oh, jetzt könnt ihr eigentlich, ehrlich gesagt, für mich könnte ich jetzt schon abmoderieren, weil es so schön ist, was du da gerade gesagt hast. Aber nein, das tun wir nicht. Wir springen jetzt ins Gespräch. Denn du hast ja nun ein Buch geschrieben, deinen ersten Roman. Dann kannst du nicht mehr wegsehen, ist gerade im Thienemann Verlag erschienen für LeserInnen ab 13 Jahren. Es ist somit dein Debüt. Mhm. Und im Zentrum stehen Tiere. Nicht etwa Haustiere oder Kuscheltiere, wovon ja die Kinder- und Jugendliteratur, vor allen Dingen die Kinderliteratur, voll ist, sondern sogenannte Nutz- und Schlachttiere. Es geht entsprechend auch um Tierleid, Tierrecht, Tierschutz. Warum wolltest du genau darüber einen Roman schreiben?
Also zum einen ist es einfach, das ist einfach ein Herzensthema von mir. Ich finde es an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, ja, sie, also die Protagonistin setzt sich da überwiegend mit dem Leid von den sogenannten Nutztieren auseinander, aber dass nicht nur die Nutztiere unter dem Menschen leiden, sondern dass so die Abwertung des Menschen gegenüber Tieren sich auch auf die sogenannten Haustiere bezieht, denn also auch abgesehen davon, dass auch Hunde und Katzen in Tierversuchslaboren leiden und in anderen Ländern ja auch gegessen werden, ist ja auch hier, also so manch vermeintlicher Tierfreund, der halt einen Hund hat und den verhätschelt oder zum Mittelpunkt seines Lebens macht, ist eigentlich kein wirklicher Tierfreund, wenn er sich zum Beispiel diesen Hund vom Züchter aus der Massenzucht kauft, wo Hunde oft wirklich unter furchtbaren Bedingungen produziert werden, während die Tierheime komplett voll sind und eben auch wie Ware verkauft werden und natürlich auch auf eine Art gezüchtet werden. Wir kennen ja die ganzen Qualzuchten, unter der die Tiere dann sehr leiden. Also auf jeden Fall ist natürlich diese künstliche Unterscheidung, die wir machen, dieses Nutztiere, Haustiere, das gibt uns oft so ein Gefühl von, es ist okay, eine bestimmte Art von Tieren zu töten, einzusperren. Wir können mit denen machen, was wir wollen und zu den anderen sind wir ein bisschen netter. Aber letztendlich so diese Abwertung oder dieser Speziesismus, sagt man ja, bezieht sich ja auf alle Tierarten.
Und damit sind wir natürlich mittendrin. Danke für diese Antwort, weil allein die Begriffe, die du jetzt genannt hast, zeigen erstens, wie firm du bist in diesem Thema und wie ungenau
jetzt in dem Fall. Ich bin jedenfalls, wie es, also dass es um was sehr viel Grundsätzlicheres geht. Mhm. Kannst du dazu was sagen? Was ist denn das Grundsätzliche?
Du meinst jetzt im Umgang mit den, ja, mit den Tieren? Also, ja. Ja, also dieses Wort Speziesismus finde ich da tatsächlich ganz wichtig. Das wird verwendet analog zu den Begriffen Rassismus und Sexismus, meint einfach die grundsätzliche Diskriminierung und Abwertung von Tieren. Der Mensch sieht sich eben als das Maß der Dinge, als Tieren überlegen und leitet davon ab, dass er mit den Tieren halt im Grunde machen kann, was er will, dass sie auf jeden Fall weniger wert sind und ihre Interessen weniger zählen, wenn überhaupt. Mhm. Und ja, da ein Wort für zu haben, finde ich tatsächlich auch ganz wichtig, weil wir ja sonst so oft das Gefühl haben, dass ja Menschen, die zum Beispiel vegan leben, die sind irgendwie extrem und die wollen uns ihre Ideologie aufdrücken. Mhm. Aber dass eben hinter dieser Annahme, wir können mit den Tieren machen, was wir wollen, eben so eine Ideologie hintersteht. Und das ist nicht, dass wir uns da nicht etwa in einem neutralen Raum befinden. Das finde ich halt wichtig, sichtbar zu machen. Und vor allen Dingen eine heftige Ideologie im Gegensatz zu der, die einfach nur sagt, wir wollen keine Gewalt gegenüber anderen Lebewesen.
Lebewesen, und genau, und das war das, was ich vorher auch mit dem Grundsätzlichen meinte. Also das ist für mich was ganz Grundsätzliches. Wie gehen wir mit anderen Lebewesen um? Lebewesen, ja. Jetzt ist es ja sehr, worüber wir jetzt gerade sprachen, das ist sozusagen wie der theoretische Unterbau. Du hast aber kein Sachbuch geschrieben, sondern einen Roman und auch noch einen Roman für Jugendliche. Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, worum es überhaupt geht und warum du diese Form und diese Zielgruppe gewählt hast.
Ja, also für mich geht's in dem Roman in allererster Linie darum, wie man in einer Welt, in der wahnsinnig viel Schlimmes passiert, schafft, nicht wegzusehen, bestenfalls aktiv zu werden und sein Herz offen zu halten, ohne dabei komplett unter die Räder zu kommen. Ja. Das ist so auf den Punkt gebracht. Und das bezieht sich auch nicht, in Anführungsstrichen, nur auf Tiere, sondern auf ganz viel. Und genau, also es geht um die 16-jährige Jella, die am Anfang recht zurückgezogen lebt. Die hat sich von anderen Menschen und von der Welt so ein bisschen zurückgezogen. Ihr ist das alles, was sie jeden Tag in den Nachrichten hört, Kriege, Klimakatastrophe, Rechtsruck und so weiter und so fort. Das ist ihr zu viel. Sie hat auch mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht und im Grunde verbringt sie ihr Leben damit, nach der Schule sich in ihrem Zimmer zurückzuziehen und Serien zu streamen. Und die wird eines Tages da rausgerissen, als sie zufällig Lynn kennenlernt. Das ist eine Tierrechtsaktivistin. Und ja, nach kurzem Zögern schließt sich Jella Lynns AktivistInnengruppe an und beginnt dann selbst, also wird vegan, setzt sich immer mehr mit dem Thema auseinander, hat neue Freunde, blüht richtig auf und hat vor allen Dingen dann etwas, woran sie glaubt. Und ja, sie beginnt eben Straßenaktivismus mit den anderen zu betreiben. Irgendwann reicht ihr das nicht mehr und es kommt zum Streit mit der Gruppe, zum Bruch mit der Gruppe. Mhm. Sie lernt ältere TierrechtlerInnen kennen, denen sie vorlügt, dass sie schon 18 ist und mit denen sie dann in Tierställe einbricht, um Missstände zu dokumentieren und an die Öffentlichkeit zu bringen. Und mit der Zeit merkt sie, dass selbst das nicht zu den Auswirkungen führt, die sie sich erhoffen würde. Denn in der Regel, ja, gibt's dann vielleicht ein paar Auflagen für die Betriebe. Geschlossen wird eigentlich nie ein Betrieb. Die Auflagen werden nicht besonders oft kontrolliert und so richtig doll ändern tut sich gar nichts. Zumal viele der wirklich schlimmen Sachen, die sie in diesen Stellen sieht, auch noch legal sind. Und dann, ja, getreu dem Motto, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht, kommt sie an den Punkt, wo sie dann auch denkt, okay, diese Gesetze sind falsch, die gelten nicht mehr für mich. Und sie bricht mit einer Gruppe TierrechtsaktivistInnen in einen Schlachthof ein, um den zu blockieren, um die Presse eben dahin, den Blick der Presse und der Menschen dahin zu lenken, wo das Töten wirklich stattfindet. Also hat ja auch seine Gründe, warum die Schlachthäuser eben nicht mitten in den Städten sind, sondern in der Regel irgendwo weit draußen, wo dann halt die Billigkräfte aus dem Ausland die Drecksarbeit machen müssen, die sonst niemand machen möchte. Und sie wollen natürlich auch erreichen, dass diesem Unternehmen wirtschaftlicher Schaden zugefügt wird. Und Diella hat schon davor die ganze Zeit gemerkt, dass sie psychisch Probleme bekommt, dass sich Ängste bei ihr einschleichen. Aber ja, hat das weggeschoben, weil sie eben auch meint, sie selber ist unwichtig im Vergleich zu der Sache. Mhm. Und genau, und vielleicht noch einen Satz, dann bin ich auch schon fertig. Und dann kommt sie eben an den Punkt, wo sie letztendlich in diesem Schlachthof zusammenbricht, wo sie dann wirklich nicht mehr kann, wo alles zu viel wird und dann auch länger nicht auf die Beine kommt. Und letztendlich geht es dann darum, wie sie eben einen Weg finden kann, weiter ihre Ideale zu leben und trotzdem irgendwie zurechtzukommen.
Nur kurz so zum Einordnen für die, die das Buch nicht kennen, deinen Roman nicht kennen. Das fand ich nämlich wahnsinnig interessant. Also das, bis wohin du jetzt erzählt hast, bis zu dem Zusammenbruch, ist, würde ich mal grob sagen, die Hälfte des Buches. Mhm. Und das ist ja schon mal wirklich bemerkenswert, ja, dass ich würde immer noch sagen, Hauptthema, aber vielleicht ist es das auch gar nicht, man kann das ja auch gar nicht so rausziselieren, nämlich Tierschutz, Tierrecht, Umgang mit Lebewesen, das, was wir vorher gesagt haben, kommt noch was hinzu, nämlich die mentale Gesundheit. Natürlich ist es miteinander verwoben. Womit hat denn dein Schreiben angefangen? War da die Figur, die du uns jetzt so nahe gebracht hast? Waren da die Themen?
Die Themen, würde ich sagen, also die Themen Tierrechte und mentale Gesundheit, das waren die beiden Themen, wo ich wusste, da muss es irgendwie drum gehen. Ich hatte mit Sandra Rothmund, das ist meine Lektorin bei Thienemann, die kannte ich von einem anderen Buch davor, also von einer Kurzgeschichtensammlung. Und wir hatten festgestellt, dass wir beide vegan leben und gerne ein Buch in die Richtung machen wollen. Und vielleicht auch noch kurz zu deiner Frage davor. Du meintest ja auch, warum kein Sachbuch, ne, sondern warum ein Roman? Ja, Sachbücher gibt's ja einige zu dem Thema. Mhm. Es gibt keinen Jugendroman, soweit ich weiß. Mhm. Und das eröffnet nochmal ganz neue Möglichkeiten, denke ich, ne? Also den Leuten nicht nur die Fakten hinzuknallen, sondern eben bestimmte Dinge wirklich durch die Augen von Jella eben erleb- und fühlbar zu machen und einfach Fragen aufzuwerfen und so eine Auseinandersetzung anzuregen. Und genau, und als wir dann gesagt haben, okay, also ein Jugendroman über Tierrechte, dann war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, dass es auch um mentale Gesundheit gehen muss. Allein schon, wenn man sich heutzutage halt anguckt, wie die Jugendlichen aufwachsen, also das ist ja eine Krise nach der anderen, ne? Angefangen mit erst Corona haben viele noch mitgekriegt, dann die Klimakatastrophe, Krieg in Europa. Wir merken auch hier so langsam, ist das alles nicht mehr so sicher, auch mit unserem Wohlstand, wie das früher war. Und das ist einfach wahnsinnig viel und überfordernd. Und ich merke auch, die Jugendlichen heute sind ja zumindest ein Teil politischer als jetzt zu meiner Jugendzeit, also auch gezwungenermaßen, ne? Also gerade gegen die Klimakatastrophe gehen ja viele auf die Straße, was ich toll finde. Und gleichzeitig ist es natürlich, also leben sie natürlich in einer wahnsinnig überfordernden Welt. Und es ist ja auch bekannt, dass die psychischen Krankheiten unter Jugendlichen immer weiter zunehmen. Und ja, und es betrifft natürlich nicht nur Jugendliche, sondern es betrifft auch alle, die in Ställe gehen, aber die eben aktivistisch unterwegs sind und sich eben entscheiden, da, wo viele Menschen wegsehen, nicht wegzusehen, dass sie sich einfach mit einer überfordernden Realität konfrontiert sehen. Und darüber zu sprechen und eben auch dann zu schauen, okay, was für Ressourcen kann es denn auch geben, um irgendwie damit klarzukommen, damit nicht alle allein schon aus Selbstschutz wegschauen müssen. Mhm. Denn Verdrängung ist ja natürlich nicht nur was Negatives, sondern in vielen Fällen ja auch einfach überlebensnotwendig. Das fand ich dann ganz spannend.
Mhm. Ich möchte eine Frage erst noch später stellen, weil, aber nur schon mal einen kleinen Hinweis geben. Denn für mich war dieses mit der, also ich habe das irgendwie so für mich gefasst, in diesem deinem Roman zahlt das Individuum, nämlich die Jella, den Preis für systemimmanente Ausbeutung. Und ich habe mich dann gefragt, ob das den Roman weniger politisch macht. Aber so wie du es jetzt beschreibst, ist das auch das Politische daran. Also es hätte ja auch so sein können, dass die Jella sagt hier auf die Barrikaden und es ändert sich was. Ja, also die Presse sagt hier, das kann man nicht machen, es wird was, Stadträte kommen angerannt, wie auch immer. Also es hätte ja so erzählt werden können, dass sich tatsächlich etwas ändert. Du aber erzählst, dass die gegen eine Mauer mehr rennt. Erst ist es das Wegsehen, dann das Schweigen, dann die Mauer, es tut sich ja doch nichts und dann zusammenbricht. Was eben, so wie du es jetzt geschildert hast, auch eben in unsere Zeit passt. Ich möchte aber unbedingt noch zu der Jella zurückkommen. Mhm. Die ist ja, finde ich, eine ambivalente Figur. Mhm. War sie das von Anfang an oder ist sie das beim Schreiben geworden?
Also ich fand es von Anfang an total wichtig, gerade wenn es um so ein Thema geht wie Moral, sie nicht nur als unangreifbare, strahlende, moralisch perfekte Heldin darzustellen, weil so sind Menschen nicht und fände es auch ziemlich langweilig. Und nee, also sie ist eben jemand, der auch seine eigenen Probleme hat, der mit sich selber hadert, mit seinem Selbstwertgefühl, der auch mal aus der Emotion raus ungerecht ist, selbstsüchtig, so wie wir alle halt. Also auch die Leute, die wirklich viel reißen und viel tun für andere. Aber also ich denke, so ist der Mensch. Jeder hat halt seine, ich will gar nicht hellen und dunklen Seiten sagen, sondern halt auch die Seiten, die für andere angenehmer oder weniger angenehm sind. Und ja, ich finde, das macht sie ja auch wesentlich interessanter, dass sie eben da auch ihre eigenen Konflikte hat, auch nicht nur in Bezug auf das, was in der Gesellschaft passiert, sondern auch mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren Eltern. Also in dem Buch geht's für mich halt auch um das Thema von Verdrängung oder Hinsehen auf allen möglichen Ebenen.
Und es ist ja im Roman, auch das wird noch reingewoben. Es geht schon auch um eine ziemlich komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung. Die hatten eine Vorgeschichte natürlich, in dem Fall spielt die Trennung der Eltern eine Rolle. Die beiden, Mutter und Tochter, legen, kann man eigentlich schon sagen, sowas wie einen sozialen Abstieg ein bisschen hin, womit die Jella aber gut umgeht. Also das ist nicht was sie draus bringt. Aber sie ist, du hast jetzt gerade gesagt, sie ist keine Heldin. Sie ist, es stimmt, sie ist dadurch menschlich oder wird menschlicher. Sie löst vielleicht nicht aus beim Lesen, ja, so wie die bin ich halt nicht. Also sie ist nicht zwingend eine Sympathieträgerin, weil sie, also in meinem Lesen jedenfalls nicht, weil sie ist ja hochempfindlich, stößt aber andere wirklich ganz schön vor den Kopf. Sie ist erst sehr lethargisch und dann weiß sie aber auch gleich schon alles besser. Also die ist ambivalent. Ja. Und trotzdem, klar, das macht die, also sie zeichnet sie, gibt ihr eine Tiefe und es ergibt sich vor allen Dingen auch, dass man hinterher oder später dann ihren Zusammenbruch abnimmt ihr, ja. Also das ist eben nichts, was du jetzt noch auch noch oben drauf kippst sozusagen. Und ich finde, das wollte ich einfach an einer Stelle mal sagen, es ist dein Debüt, es ist dein erster Roman. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, wie du das alles so hinkriegst, in der Waage hältst und was du auch riskierst. Noch ein Risiko ist natürlich das Thema an sich, und da meine ich jetzt in dem Fall das Thema Tierrecht. Mir ist auch kein Jugendroman bekannt, in dem das vorkommt. Du bist da das darf ich jetzt verraten, sehr kenntnisreich. Kannst du uns sagen, welche Rolle das Thema in deinem eigenen Leben auch wirklich spielt?
Ja, also ganz privat spielt es die Rolle, dass ich eben mich selber damit auseinandersetze und vegan lebe. Mhm. Und ich arbeite aber auch bei einer Tierrechtsorganisation und kriege dadurch eben sehr viel mit und bin natürlich dann auch in so einer entsprechenden Bubble, kenne dadurch viele Leute, die eben aktivistisch unterwegs sind und ja, kenne den Bereich dadurch ganz gut.
Warst du selbst auch aktivistisch unterwegs?
Ich würde sagen, also auf Demos und so natürlich, aber jetzt nicht wie die Jella in dem Buch, dass ich da irgendwie in Ställe reingegangen wäre oder so.
Jetzt gibt es, mir fallen da ganz drastische Szenen ein, die einem auch wirklich sehr nahe gehen. Und selbst wenn man sich noch nicht intensiv mit dem Thema befasst hat, weiß man trotzdem, dass es stimmt. Also so zugänglich sind ja nun doch so einschlägige Dokumentationen oder Nachrichten oder Bilder. Ich denke an eine Szene, wie die Jella wahnsinnig wütend wird und im Supermarkt mit so Schnitzeln und tiefgefrorenem Fleisch um sich schmeißt. Das ist eine, wie ich finde, ganz tolle Szene auch. Und dann die, auf die du ganz am Anfang jetzt gerade schon zu sprechen gekommen bist, dieser Kipppunkt, der Finale im Grunde, wo sie da in dem Schlachthof ist und das alles so über ihr zusammenbricht. Und ja, da ist eben das Bild, ich verrate es jetzt einfach mal, ich glaube, es haut trotzdem noch rein beim eigenen Lesen, da ist eben eine Kuh und diese Kuh drängt, kommt der Jella, die sich bereits mit den anderen AktivistInnen zusammengekettet hat für diese Aktion, die kommt eben der Jella ganz nah und sie schauen sich an und die Kuh weint, also ihr läuft eine Träne aus dem Auge und sie ist halt so völlig dadurch sehr nah natürlich und aber auch so dieses ganz Menschliche, die hat Angst, die ist verzweifelt und so weiter. Das ist hochemotional und wir wissen, wie gesagt, trotzdem, dass es wahr ist. Wie bist du denn dann an diese Szenen gekommen? Hast du die dann recherchiert oder wie hast du das gemacht?
Es gibt ja zwei Szenen, die so in die Richtung gehen. Einmal geht sie in eine Ferkelzuchtanlage, wo sie auch ein fast totes Ferkel rettet. Also das will ich auch nochmal sagen. Es ist nicht so, dass sie nichts schafft, ne? Es nicht vorangeht. Mhm. Es kommt ihr halt so vor, ne? Ja. Aber dass all das, was sie tut oder was die anderen AktivistInnen tun, am Ende ist sie auch noch auf einem Lebenshof, wo ganz viele gerettete Tiere leben. Genau, also das möchte ich auf keinen Fall sagen, dass das nichts wert ist, im Gegenteil, sondern dass jede einzelne Sache da ganz, ganz wertvoll ist. Mhm. Genau, also es gibt die Stelle in der Schweinezuchtanlage und eben die in dem Schlachthof. Und da habe ich tatsächlich in beiden Fällen mit Menschen gesprochen, die das in sehr, sehr ähnlicher Form auch erlebt haben. Mhm. Also da ist es auch wirklich nicht so, dass irgendwas effektheischerisch oder übertrieben dargestellt wäre, sondern also das ist wirklich, jetzt blöd gesagt, nichts Besonderes. Ja. Was so die Beschreibung von Tierleid angeht, habe ich mich sehr, sehr zurückgehalten in dem Buch, weil sonst viele wahrscheinlich abgebrochen hätten, weil es zu viel wäre wieder. Genau. Aber ja, also bei der Recherche vieles wusste ich eben durch meinen Arbeitsalltag und das, was ich kenne. Aber wenn es wirklich so drum geht, die Sachen, wo man nicht tagtäglich von hört oder das auch mal in Dokus sieht, sondern wirklich so Sachen, wie ist es dann in so einen Betrieb reinzugehen? Wie kommt man da überhaupt rein? Wie bricht man da ein? Mhm. Wie fühlt sich das an? Wie sieht das da aus? Wie riecht es da? Und so weiter. Genau, da habe ich da mit Menschen gesprochen, die das tatsächlich erlebt haben.
Und das ist halt das, was dann, was du vorher ja auch schon sagtest, was eben ein Roman kann. Der kann das spürbar machen, der kann Empathie wecken, der kann Fragen stellen, der kann auch uns alle darauf hinweisen oder die meisten von uns, wie wir wegsehen. Dein Buch heißt nun, dann kannst du nicht mehr wegsehen. Und du, die du das geschrieben hast, hast ja erst recht auch schreibend dahin gesehen. Wie bist du denn damit umgegangen, weil solche Szenen zu schreiben? Und wenn du jetzt noch sagst, du hast dich da eher zurückgehalten,
Stelle ich mir einfach auch belastend vor.
Ja, ist es. Gleichzeitig ist es bei mir halt so, dass ich durch meine Arbeit halt sowieso jeden Tag mit solchen Themen konfrontiert bin, mit solchen Bildern, Themen. Also wenn ich wir in der Pressestelle, wir kriegen da halt die Horrormeldung im Minutentakt auf dem Tisch. Und da kannst du dann natürlich in dem Moment nicht emotional komplett reingehen, weil sonst könntest du das nicht mehr machen. Und auch beim Schreiben habe ich dann zum Teil versucht, mich auf das ja Technische zu konzentrieren. Aber ja, also ich hatte da durchaus auch Momente, wo es mich weggehauen hat oder wo ich auch dachte, ich müsste eigentlich jetzt alle Zelte abbrechen und nur noch Tierrechtsaktivistin sein. Das ist das Einzige, was okay ist. Ja, und auch die Beschreibung von ihren psychischen Problemen, das war auch was mich zum Teil schon mitgenommen hat. Und ja, man gibt ja immer tolle Tipps oder Hinweise. Also in dem Buch geht es ja auch ganz viel um Selbstfürsorge. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich in der Lage bin, das selber so anzuwenden. Nee, also natürlich habe ich da also Erfahrungen und ein Repertoire und weiß, wie ich mich da um mich kümmern muss. Aber also wie ich es ja auch in dem Buch schreibe, ne, wenn ich solche Sachen angucken oder erzählen würde und es mir dabei nicht schlecht gehen würde, würde ich halt denken, ja, dann ist halt irgendwas falsch mit mir. Und gleichzeitig ist das ja auch das, was einen dann antreibt und was einem die Kraft gibt, ja, entweder in so einen Stall reinzugehen oder sich halt hinzusetzen und so ein Buch zu schreiben.
Und dann auch, und da bin ich jetzt bei den LeserInnen, ein solches Buch zu lesen und sich darauf einzulassen und es auch, also so in der Wirkung auf sich einzulassen. Ich habe es nicht am Stück gelesen, ich musste es immer wieder weglegen, weil es wirklich halt diese Intensität hat und ich mich natürlich ertappt habe bei dem, wie ich wegsehe, wie ich mir über bestimmte Zusammenhänge auch einfach viel zu wenig Gedanken mache. Zum Beispiel, warum wir denn immer und immer und immer Eier auf dem Tisch haben, wenn wir das wollen. Und das ist ja eigentlich ein vollkommen unnatürlicher, in diesem Maß unnatürlicher Vorgang ist und so weiter. Also da gibt das Buch wahnsinnig viel Hinweise. Es lädt sehr, ich finde, es lädt permanent dazu ein, sich noch mehr damit zu befassen, auch sowas wie eben Tierethik. Das gibt's ja schon lange, ja. Also diese Fragestellung, da gibt's ganze Wissenschaften zu. Und das ist gut so, dass es das gibt, weil das natürlich immer auch uns in unserem Grundsätzlichen, da ist es wieder, trifft, nämlich in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wir leben in einer Gesellschaft, die Tiere ausbeutet und nicht nur Tiere, wie wir wissen. Jetzt ist es unbedingt an der Zeit, finde ich, zum zweiten Teil deines Romanes zu kommen, denn eben das ist die Situation. Jella bricht zusammen, sie erleidet eine Panikattacke und sie kommt erst, glaube ich, auf so eine Notfallstation und dann eben in eine psychosomatische Klinik, wo sie Schritt für Schritt die wieder in ihr Leben zurückfindet. Ich habe ja vorher die Frage schon ein bisschen vorab gestellt, aber ich möchte sie jetzt nochmal explizit stellen. Warum hast du dich dafür entschieden? Warum wird die Jella eben nicht, sage ich jetzt mal ein bisschen platt, eine Jeanne d'Arc des Tierrechts, sondern warum bricht sie zusammen?
Weil das für mich tatsächlich ganz stark zusammengehört mit diesem Thema nicht wegsehen und aktiv werden. Ich meine, es hat ja einen Grund, warum die meisten Menschen wegsehen. Der mag zum großen Teil Bequemlichkeit sein, aber allein schon, wenn wir die Nachrichten gucken, das können wir ja nicht an uns ranlassen. Es wäre ja viel zu heftig. Und entsprechend stumpft man da so ein bisschen ab und verhält sich eigentlich völlig merkwürdig, weil man es einfach ignoriert. Ich sage auch immer, nicht vegan sein zum Beispiel kannst du halt wirklich nur, solange du verdrängst. Also wenn du diese Produkte, wenn du Käse isst, Eier und wirklich gleichzeitig dir klar machst, was alles damit zusammenhängt und wo das herkommt, ist eigentlich nicht möglich. Ja, und Ich wollte aber halt zeigen, was passiert, wenn jemand von dieser totalen Verdrängung sich komplett aufreißt und sagt, jetzt mache ich das Gegenteil, jetzt lasse ich es komplett an mich ran. So.
Verstehe.
Also das hat mich halt interessiert, weil ich beobachte es ja auch bei mir selber, ne? Es ist ja ein fragiles Gleichgewicht aus die Welt so weit, das was passiert, so weit von sich weghalten, dass man überhaupt leben kann, aber eben nicht so weit, dass man dadurch gleichgültig wird und alles einfach geschehen lässt. Du fragst halt, warum habe ich sie so erzählt? Es ist halt auch einfach die Realität, ne? Also die Welt ist nicht so, dass man dann anfängt, aktivistisch zu sein und dann wird alles gut, sondern wir schaffen halt die meiste Zeit ein Gegengewicht. Zum Glück hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich wahnsinnig viel geändert. Also noch vor 10 Jahren oder so, da waren die Vegetarier, vielleicht die Spinner und die VeganerInnen waren halt also das war völlig fernab des Denkbaren. Und heute gibt's in jedem Supermarkt viele vegane Lebensmittel. Und natürlich, also da gibt es riesige Fortschritte. Aber es ist eben nicht annähernd genug. Und Menschen, die zum Beispiel in Ställe gehen und in Schlachthöfe und sich halt wirklich traumatisierenden Situationen aussetzen, sind danach auch oft traumatisiert. Ja, das ist so. Denn es ist so schlimm. Und deswegen fand ich es, glaube ich, wichtig, einfach auch über dieses Thema zu reden, über das Thema Selbstfürsorge und Aktivismus. Viele Leute, die aktivistisch tätig sind, die haben so doll vor Augen, was alles passiert und wie unfassbar privilegiert wir ja alle sind. Und da kann man schnell zu dem Gedanken kommen oder dem Eindruck, eigentlich habe ich wirklich nicht das Recht, jetzt hier zum Beispiel auf dem Sofa zu sitzen und gemütlich Love Island zu gucken, sondern eigentlich müsste ich ununterbrochen einfach wirklich mich völlig dafür einsetzen und was tun. Und es gibt Menschen, die können das tatsächlich auch. Aber die meisten Menschen brauchen halt ein Gegengewicht für sich und eben Inseln von Schönem und gegenseitiges Aufbauen und auf sich aufpassen und halt dahin zu kommen, zu sagen, es ist auch okay, dass du das brauchst und du darfst dir das nehmen. Und wenn du es nicht tust, dann haben wir halt bald auch nichts mehr von dir. Das fand ich halt wichtig. Und bei Jella spielt natürlich nicht nur die Tierrechte eine Rolle, sondern die hat eben gelernt durch diesen, ja, in Anführungsstrichen Verlust ihres Vaters, dass es halt keine Sicherheit gibt und dass es besser ist, nichts zu brauchen, weil das sonst gefährlich ist, weil man sonst alles verlieren kann. So, sie und ihre Mutter, die sind halt immer stark und die haben da ansonsten keine Ansprüche. Und denn wenn du welche hast, dann kann immer die Situation kommen, wo das, was du brauchst, nicht verfügbar ist. Und das ist dann gefährlich. Und das ist für sie eben auch ein Prozess, da hinzukommen und zusammen jetzt noch mit dem Thema Tierrechte zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die sie gerne leisten würde, aber nicht leisten kann. Ich meine, man muss auch sehen, sie ist 16 Jahre alt, ne? Also da kann auch einiges kommen und sie hat nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen, weil sie wirklich gar nicht auf sich achtet. Aber es ist halt auch eine Geschichte über Selbstannahme, ne? Darüber, dass, ja, es gibt Leute, die können in Schlachthöfe einbrechen und ich meine, die meisten können das nicht lange, ne? Aber es gibt halt Leute, die kriegen das hin. Und es gibt halt Leute, die würden zusammenbrechen wie Jella. Mhm. Aber die können dann vielleicht was anderes tun. Mhm. Die können halt ein Buch schreiben oder den ganzen Freundeskreis mit den veganen Kuchen, die sie backen, begeistern oder was ganz anderes tun. Mhm. Aber halt eben zu akzeptieren, ich habe meine Begrenzungen und ich bin trotzdem okay. Das gehörte für mich da eben auch noch mit rein.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, merke ich auch, wie viel von
Jana Fuhrmann, nicht nur, weil du es geschrieben hast, sondern weil du das jetzt so aussprichst und man das deiner Stimme auch anmerkt, drinsteckt. Danke, dass du uns da so viele Einsichten gewährst und ermöglicht. Und ich könnte dir noch ganz viele Fragen stellen, aber beim Blick auf die Uhr muss ich leider schon fast abmoderieren. Eine letzte Frage habe ich noch. Wirst du weiterschreiben?
Ich möchte es auf jeden Fall. Also ich war wirklich unfassbar, also für mich war das ein unfassbares Glück, dass der Thienemann Verlag wirklich Lust hatte, dieses Buch zu machen. Und ich, ja, also das Schreiben jetzt unabhängig vom Thema, das ist halt was ich schon ewig mache und schon immer machen möchte, Romane veröffentlichen. Und ich hoffe, dass das dann auch so weitergeht.
Das hoffe ich auch. Das wünsche ich dir und uns LeserInnen. Und bis dahin lege ich allen diesen Roman sehr, sehr ans Herz. Und ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht.
Das war's für heute. Das war die 110. Freigeistern-Folge. Das war die erste Folge nach unserer diesjährigen Sommerpause. Tierschutzgeist oder Tierschutzgeistern. Das Gespräch mit der Autorin Jana Fuhrmann. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und folgt uns doch bitte weiterhin so intensiv bei Instagram. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag wieder am 25. September, dann mit einem neuen Lesen und Lesen lassen. Und so viel will ich euch schon verraten, mit großartigen, spannenden Titeln aus der aktuellen Herbstproduktion. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch ein gutes Wiederankommen und Einleben und Weitermachen nach eurer Sommerpause. Ich wünsche euch, dass eure Erholung möglichst lang anhält. Ich wünsche euch, dass ihr nach wie vor glücklich, sonnenbetankt, ausgeruht seid, dass der frische Wind und Elan euch weiterhin weit trage, auch oder gerade, wenn und weil die Zeiten sind, wie sie sind. Dann gebt bitte nicht auf, sondern gebt besonders auf euch Acht und auf die Lebewesen um euch herum. Und lasst euch stärken und anstecken und immer ermutigen. Tschüss.